Brief an die Korinther ist ja größtenteils ein Brief zur Korrektur. Und heute wird der Paulus so das letzte große Thema aufgreifen, wo Korrektur nötig war bei den Korinthern und wahrscheinlich das wichtigste Thema. Es geht hier um ein sehr zentrales Element des Evangeliums, zentral für unseren Glauben. Wirklich, ohne dem gibt es kein Christentum, es geht um die Auferstehung hier. Und das unterscheidet Jesus von jedem anderen Religionsgründer. Mao ist tot, Marx ist tot, Buddha ist tot, Mohammed ist tot. Und wer will der Lehre eines Toten für sein Heil vertrauen? Mal die Geschichte gehört von einem Moslem in Afrika, der sich zu Jesus bekehrt hat. Und seine Freunde haben ihn gefragt, ja, warum hast du dich für Jesus entschieden? Und er hat gesagt, stell dir vor, es ist so, du gehst den Weg entlang und es kommt zu einer Wegkreuzung und du weißt nicht, welchen Weg du gehen sollst und da liegt ein Toter und da steht ein Lebendiger. Wen würdest du fragen nach dem Weg? Und so ist es, Jesus lebt. Es macht wirklich den Unterschied. Jesus lebt, wir haben einen auferstandenen Herrn. Und Jesus hat sehr radikale Ansprüche gestellt. Er hat gesagt, ich bin Gott, ich bin der einzige Weg, wie ihr in Gemeinschaft mit Gott kommen könnt. Ich bin das Leben. Nur bei mir gibt's Vergebung und Erlösung. Wer an mich glaubt, der wird ewiges Leben haben. Okay, wie können wir wissen, dass es stimmt, was Jesus gesagt hat, dass er wirklich der ist, der er behauptet hat zu sein? Die Frage hatten die Leute zur Zeit Jesu. In Matthäus 12 lesen wir davon, dass die Schriftgelehrten und die Pharisäer zu Jesus gekommen sind und gesagt haben, Herr, wir möchten ein Zeichen sehen. Ein Zeichen, dass du wirklich der bist, der du behauptest zu sein. Und er antwortete ihnen und sprach zu ihnen, kein Zeichen wird euch gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Jesus sagt, ich gebe euch ein Zeichen, das belegt, das beweist, dass ich der bin, der ich behaupte zu sein, ein Zeichen und ich werde was tun, was noch nie jemand getan hat. Ich gebe euch ein Zeichen, dass meine Worte wahr sind, dass ich wirklich der bin, der ich behaupte zu sein, dass ich die Menschen von Sünde und Verdammnis erretten kann. Und das eine Zeichen ist, ich werde auferstehen. In Johannes 11 hat Jesus gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das sind radikale Worte. Und solche Worte sind nur glaubhaft von jemandem, der selbst den Tod besiegt hat, der selbst den Tod überwunden hat. Aber weil Jesus es getan hat, deswegen haben wir auch eine echte, eine begründete, eine rationale Hoffnung, dass auch wir eines Tages auferstehen werden, wenn wir uns ihm anvertrauen. Also Glaube an die Auferstehung ist zentral für das Evangelium, für unseren Glauben. In Korinth war es so, Korinth war das Zentrum der epikurischen Philosophie. Das war im Prinzip eine hedonistische Philosophie. Leute, die gesagt haben, wir leben für das Hier und das Jetzt, wir wollen das Leben hier und jetzt genießen. Und das Gericht nach dem Tod, das hat nicht so wirklich in ihr Bild gepasst. Die wollten tun, worauf immer sie Lust hatten. Und deswegen haben die Auferstehung und ewiges Leben verleugnet. Und offensichtlich gab es einige falsche Lehrer hier in Korinth, die beeinflusst waren von diesem Denken und die gelehrt haben, dass es keine Auferstehung gibt. Und Paulus wird mit denen jetzt hier ins Gericht gehen. Und es reicht eigentlich, wenn er dann eine Ausnahme beweist, dass es einen Menschen gibt, der von den Toten auferstanden ist. Dann hat er ihre ganze Theorie widerlegt. Und Paulus wird uns das beweisen mit dem wichtigsten Menschen, mit der wichtigsten Person, die je auferstanden ist, und das ist Jesus Christus. Aber zuerst zeigt er hier, wie zentral die Auferstehung für das Evangelium ist. Ohne Auferstehung gibt es kein Evangelium. Da gibt es keine gute Nachricht. Es ist wie so ein Dreibein. Jesus ist gestorben, er ist begraben, er ist auferstanden, wird Paulus gleich sagen. Wenn du da ein Bein absägst, dann fällt das ganze Ding flach. Also Vers 1. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Wir sehen hier zuerst die Einstellung, die wir zum Evangelium haben müssen, dass es uns etwas nützt, dass wir davon profitieren. Wir müssen es annehmen, wir müssen darin stehen, wir müssen es festhalten, dann werden wir dadurch gerettet werden. Und jetzt zeigt Paulus uns den Inhalt des Evangeliums. Er sagt im Vers 3, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Punkt, machen wir da mal einen Punkt. Ich überliefere euch das, was ich empfangen habe. Paulus hat es von Jesus selbst empfangen, sein Evangelium. Wir wissen das aus dem Galaterbrief Kapitel 1. Da hat er gesagt, ich tue euch kund, Brüder, das von mir verkündete Evangelium, dass es nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Also dieses Evangelium, was der Paulus gepredigt hat, das hat er direkt von Jesus empfangen. Und was ist das Evangelium? Beschreibt uns es hier ganz einfach. Das Evangelium ist, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Wir Menschen sind Sünder. Das heißt schlicht und einfach, wir sind nicht so perfekt wie Gott. Wir haben nicht perfekt seine Gebote gehalten, die seinen heiligen Charakter ausdrücken. Und unser Gewissen bezeugt uns das, dass wir nicht vollkommen sind. Und Sünde trennt uns von dem heiligen Gott. Und wir sind unfähig aus uns selbst, diese Trennung von Gott zu überwinden. Wir können unsere Sünden nicht ungeschehen machen, wir können die nicht abarbeiten. Aber wir sehen in der Bibel, gleich nachdem die ersten Menschen gesündigt haben, hat Gott seinen Plan in Bewegung gesetzt, die Menschen von der Schuld zu befreien und die Menschen zurück in Beziehung zu Gott zu bringen. Und er hat einen Retter verheißen, der der Nachkomme der ersten Frau sein wird. Und er lehrt uns das ganze Testament, dass ein Schuldloser für den Schuldigen sterben wird. Der Schuldlose wird den Platz des Schuldigen einnehmen und die Konsequenzen der Sünden des Schuldigen auf sich nehmen, sodass der Schuldige frei ausgehen kann. Und Gott lehrt und demonstriert uns das im ganzen Alten Testament, hat die Menschen darauf vorbereitet. Wir sehen das in den Opfern im Alten Testament, wo immer ein unschuldiges Tier für die Schuld der schuldigen Menschen sterben muss. Wir sehen es im Passa, im Alten Testament demonstriert. Ganze Alte Testament, ganzen Prophetien sprechen davon, dass der Messias, dieser verheißene Retter, der Gesalbte, dass er sterben wird für die Sünden der Menschen. Wir können Stellen lesen wie Jesaja 53, Psalm 22. Ich lese euch vielleicht mal ein paar Verse vor aus Jesaja 53. Da heißt es, er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Prophezeit im Alten Testament. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden. Er hat dieses perfekte, heilige, sündenlose Leben gelebt, was wir nicht leben konnten. Und dann hat er am Kreuz, der Unschuldige, freiwillig den Platz von uns Schuldigen eingenommen. Ihm wurde all unsere Schuld zugerechnet. Er hat dort am Kreuz die Konsequenz unserer Sünde erfahren. Er war getrennt vom Vater. Er musste sterben. Und er wurde begraben. Auch das war vorhergesagt im Alten Testament, dass er im Grab eines Reichen begraben werden würde. Und er ist auferweckt worden am dritten Tag nach den Schriften. Auch das war wieder prophezeit, dass der Messias, der von Gott gesandte Retter, auferstehen wird. Zum Beispiel Psalm 16, Vers 10, da heißt es, denn meine Seele wirst du dem Scheol, dem Totenreich, nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Und wir haben da auch wieder ausreichend Bilder im Alten Testament. Jesus hat schon angesprochen, das Bild von Jona, wie er 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage, drei Nächte im Bauch der Erde sein und wird auferstehen. 1. Mose 22, dieser Opfergang von Abraham, wo er seinen Sohn darbringt, wo sein Sohn drei Tage lang praktisch tot war in seinem Gedanken und dann aber ihm zurückgegeben wird, lebendig. Die Reinigungsriten im Alten Testament von Aussatz. Viele Bilder, die wir da haben. Versöhnungstag, wo der Hohepriester sein prunkvolles Gewand abgelegt hat und ein einfaches Leinengewand angelegt hat, einmal im Jahr. Und dann gab es dieses Opfer, wo die Sünden des Volkes bekannt wurden und dieses unschuldige Tier musste wieder sterben. Und dann hat dieser Hohepriester das Blut dieses Tieres in den Tempel, in das Allerheiligste hineingetragen. Und da war die Bundeslade, diese Box, wo die 10 Gebote drin waren, diese Gebote, die wir nicht halten können, die Gebote, die die Menschen verdammt haben. Und auf dieser Box, auf dieser Bundeslade war die Deckplatte, der wurde auch der Sühnedeckel genannt, mit diesen beiden Engelwesen drauf. Und der Hohepriester ist reingegangen und hat dieses Blut dieses unschuldigen, stellvertretenden Opfers auf diese Deckplatte, auf diesen Sühnedeckel gespritzt und sozusagen dieses Blut hat das, was uns verdammt, unsere Schuld bedeckt, bildlich gesprochen. Und so ist dieser Hohepriester da reingegangen, einmal im Jahr. Und wenn die Sünde nicht vergeben war oder das Opfer nicht angenommen wurde von Gott oder wenn der Hohepriester irgendeine Sünde hatte, dann ist er gestorben dort vor Gott im Allerheiligsten. Und deswegen haben die Juden dem Hohenpriester immer ein Seil ans Bein gebunden. Das ist, wenn er nicht mehr rauskommt, man konnte nicht reingehen ins Allerheiligste, da durfte nur der Hohepriester rein, dann konnten die den rausziehen an dem Seil. Aber wenn dieses Opfer angenommen wurde für die Schuld, dann ist der Hohepriester rausgekommen und er hat ein Wort verkündigt, nämlich vergeben. Und dann ist das ganze Volk in Jubel ausgebrochen und hat Gott gepriesen für seine Güte, für seine Vergebung. Alles ein Bild für uns. Jesus ist das Opferlamm. Johannes der Täufer hat gesagt, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Er hat gesagt, Jesus erfüllt dieses Bild aus dem Alten Testament. Er ist unser Opferlamm. Opfer, das sich stellvertretend für uns aufgeopfert hat. Er war ohne Makel, er war perfekt, er war ohne Schuld. Und er wurde gekreuzigt am Passafest. Genau dieses Bild, was er erfüllt hat. Am 14. Nisan war das nach dem jüdischen Kalender. Und er ist gestorben zu dieser Zeit, gerade als im Tempel die ersten Passalämmer geschlachtet wurden. Hebräerbrief sagt uns, Jesus Christus ist der Hohepriester, der ein für alle Mal das perfekte Opfer dargebracht hat, nämlich sich selbst, freiwillig. Also er hat dieses Opfer dargebracht, er hat den Preis für unsere Schuld bezahlt und dann wurde er ins Grab gelegt. Die Frage ist, ist das Opfer angenommen? Wird er herauskommen? Wird er auferstehen, unser Hohepriester? Und wir haben dieses großartige Bild im Johannesevangelium im Kapitel 20, nach der Auferstehung, wo Maria in das Grab reinschaut und sie sieht dieses wunderbare Bild, wo die beiden Engel sitzen. Einer am Kopfende dort, wo Jesus gelegen hatte, einer am Fußende. Dieses Bild von dem Sühnedeckel, von dieser Deckplatte im Allerheiligsten. Dazwischen lagen noch die Leinentücher, die blutigen von Jesus Christus. Das Bild für den Sühnedeckel, das Opfer ist dargebracht, das Blut hat die Schuld bedeckt. Und das Grab war leer. Der Hohepriester ist wieder herausgekommen, der Hohepriester ist auferstanden. Und das verkündigt uns, dass das Opfer angenommen ist, dass Erlösung möglich ist. Und wenn wir dieses Erlösungswerk, das Jesus für uns getan hat, persönlich für uns in Anspruch nehmen, wenn wir sagen, Jesus, das soll für mich persönlich gelten, komm in mein Leben als mein Erlöser und als mein Herr, ich vertraue mich dir an, ich will dir nachfolgen, dann findet diese wunderbare Überweisung statt, wo meine Schuld ihm zugerechnet wird und die wurde bezahlt von ihm und sein heiliges, perfektes Leben, seine Schuldlosigkeit, seine Perfektion wird mir zugerechnet. Die Bibel sagt, ich werde bekleidet, umkleidet von seiner Gerechtigkeit. Und dann ist dieses Trennende weg und ich kann wieder in Beziehung mit Gott leben. Ich bin geistig lebendig, diese neue Geburt von oben her. Das ist das Evangelium. Jesus Christus ist gestorben für unsere Sünde, wurde begraben und er ist auferstanden. Wir sehen, die Auferstehung ist zentral für unseren Glauben. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann gibt es keine gute Nachricht, kein Evangelium. Dann gibt es auch keine Erlösung. Und deswegen wird der Paulus jetzt hier die Tatsache der Auferstehung verteidigen. Und er wird wie ein Anwalt die Zeugen in den Zeugenstand rufen hier. Erste Zeuge eigentlich ist die Gemeinde selbst. Er hat gesagt, euch wurde dieses Evangelium verkündigt und ihr habt es angenommen. Die Existenz der Gemeinde Jesu, die ist Evidenz, dass Jesus auferstanden ist. Eine Gruppe von Menschen, die ihren ganzen Glauben drauf aufbauen, die sich sonntagmorgens treffen, weil Jesus auferstanden ist an einem Sonntagmorgen, die bereit waren, ihr Leben zu lassen für diese Wahrheit, die eine radikale Lebensveränderung erfahren haben, weil sie den auferstandenen Jesus erlebt haben. Und dann ruft er den Petrus hier in den Zeugenstand im Vers 5. Er sagt, und dass er Kephas, dem Petrus, erschienen ist. Dann den Zwölfen, die eigentlich 11 waren zu der Zeit, weil Judas war ja nicht mehr unter ihnen. Vers 6, danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Hey, die meisten von denen leben noch. Ihr könnt hingehen, ihr könnt die fragen, wenn ihr mir nicht glaubt. Vers 7, danach erschien er Jakobus, dem Bruder von Jesus, der vorher nicht an ihn geglaubt hat. Und auch er hat eine radikale Veränderung erfahren, weil er dem auferstandenen Jesus begegnet ist. Dann den Aposteln allen. Zuletzt aber, von allen gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Denn ich bin der geringste Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Zuletzt ist auch dem Paulus erschienen, dort auf der Straße nach Damaskus. Und er war derjenige, der nicht dran geglaubt hat, dass Jesus auferstanden ist. Derjenige, der die Gemeinde verfolgt hat. Und auch er hat eine ganz radikale Veränderung erfahren, als er dem auferstandenen Jesus begegnet ist. Er ist von dem Verfolger der Gemeinde zum größten Evangelisten, zum größten Prediger von diesem Evangelium geworden. Die Auferstehung ist die am besten bezeugte historische Tatsache der ganzen Geschichte. Das ist ein Faktum. Jesus wurde gekreuzigt. Das wird von nicht-jüdischen und römischen Schriftgelehrten und Historikern bestätigt. Jesus war tot. Er war schon tot, als er da am Kreuz hing. Und dann, um das noch sicherzustellen, haben sie ihm nochmal den Speer durchs Herz gebohrt. Jesus war tot und er wurde in ein Grab gelegt und eingewickelt, einbalsamiert in diese Grabtücher. Dann wurde dieser Stein von 1 bis 2 Tonnen vor das Grab gewälzt und das Grab wurde versiegelt mit dem römischen Siegel und eine Wache wurde aufgestellt. Das ist Faktum. Jesus war gestorben, er wurde begraben. Das zweite Faktum ist, das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Sogar die Gegner von Jesus haben das bezeugt. Und Jesus lebt. Jesus lebt mit einem neuen Auferstehungsleib, mit dem er durch Wände gehen konnte und plötzlich erscheinen konnte. In der Mitte der Jünger. Und das ist eine Tatsache. Jesus lebt. Er, der tot war, ist wieder lebendig. Und viele haben diesen auferstandenen Jesus gesehen. Seine Jünger, die ihn gut gekannt haben, aber auch solche, die gar nicht wollten, die gar nicht dran geglaubt haben, denen das nicht in ihr Konzept gepasst hat, ein auferstandener Jesus, so wie der Paulus. Und wir haben über 500 Augenzeugen hier und Millionen andere von uns mit eingeschlossen, die den auferstandenen Jesus zwar nicht gesehen haben mit ihren eigenen Augen, aber die ihn erfahren haben, die ihm begegnet sind und deren Leben er verändert hat. Das können wir alle bezeugen hier, die wir Jesus kennen. Das ist eine Tatsache. Wenn du nicht an die Auferstehung glaubst, dann darfst du auch nicht an Kolumbus glauben und die Entdeckung von Amerika oder von mir aus die Französische Revolution und Napoleon. Auferstehung ist besser bezeugt als das. Ist eine der besten bezeugten Tatsachen der Geschichte. Man stell dir das vor, jemand hat eine Bank überfallen und dann wird irgendwer erwischt oder wird verdächtigt und es gibt so eine Gegenüberstellung und mehrere Männer werden da aufgestellt, auch mit dem einen, der verdächtigt wird, und dann wird der erste Zeuge reingerufen. Und er sagt, der war's. Okay. Zweite Zeuge wird reingerufen, sagt auch, ja, der war's. Dritte Zeuge wird reingerufen, der 50. Zeuge, der 500. Der war's, alle stimmen überein. Er war's, wir haben ihn gesehen. der Fall ist erledigt, Leute. Die Tatsache ist bewiesen, da gibt es keinen Zweifel. Genauso ist es mit der Auferstehung Jesu. Wir haben 500 Augenzeugen, die gesagt haben, wir haben ihn gesehen, nachdem er gekreuzigt wurde und begraben wurde. Wir sind dem lebendigen Jesus begegnet. Und die einzige logische, mögliche Schlussfolgerung ist, er ist auferstanden. Das ist eine Tatsache, das ist klar. Und es gilt nicht zu sagen, ich glaube nicht dran, weil ich glaube nicht, dass was Übernatürliches gibt. Hey, die Fakten sprechen gegen dich. Und die einzige rationale, intelligente Verfahrensweise wäre, dass du deine Theorie änderst. Weil es wäre irrational, gegen die Fakten an der falschen Theorie festzuhalten. Aber es ist eine Tatsache, Jesus lebt, Jesus ist auferstanden. Vers 9 sagt Paulus weiter, denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Paulus hat sich nicht wert gefühlt, Apostel zu sein, hat nicht gefühlt, dass er es verdient hat. Und es war Gottes Gnade. Er sagt weiter, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das ist Gottes Gnade, unverdientes Geschenk. Und das können wirklich wir alle sagen. Durch Gottes Gnade bin ich das, was ich bin. Ich bin es nicht wert, dass ich Gottes Wort predigen darf hier. Ich habe es nicht verdient, dass Gott mich gebraucht oder überhaupt, dass er mich gerettet hat, mich auserwählt hat, mich adoptiert hat, sein Kind zu sein. Das haben wir nicht verdient, Leute. Aber es ist Gott, der nicht runterschaut und schaut, wer sind die Perfektesten und die Besten und die Begabtesten und die Schönsten und die Klügsten und die Stärksten und die Heiligsten. In der zweiten Chronik heißt es, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott schaut einfach nach Leuten aus, die sagen, ich liebe dich, Herr. Ich will mit dir leben, ich will verfügbar sein für dich. Wir müssen uns nichts verdienen von Gott. Wir müssen ihm nichts beweisen. Wir müssen einfach verfügbar sein, einfach nach ihm ausstrecken. Und Gott schaut auf uns und sagt, ich will dich segnen. Ich will dich begaben, ich will dich gebrauchen. Einfach, weil ich dich lieb habe. Einfach, weil ich dich mag. Und wenn du dich mir anvertraust, kann ich tolle Dinge tun. Durch dich in deinem Leben. Sieh, er ist der Papa, der die Kinder lieb hat. Und der ihnen wohlgesonnen ist. Und er nimmt ganz normale Menschen wie dich und mich. Menschen, die versagt haben. Menschen, die schwach sind. Und er liebt uns und er heilt uns und er segnet uns und er gebraucht uns. Und er macht uns zu Trophäen seiner Gnade. Wenn die Leute unser Leben anschauen, sagen die nicht, hey, boah, der ist der Günther toll? Und die sagen, hey Mann, ist Gott gut. Ist Gott gut, dass er jemanden wie ihn errettet und gebraucht. Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und das ist so wunderbar. Gottes Gnade ist so befreiend, ist so wunderbar. Und es ist auch eine Motivation für uns. Im Vers 10 sagt Paulus weiter, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin, und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Paulus war ein harter Arbeiter für Gott. Nicht aus eigener Kraft, sondern wieder mit Gottes Gnade. Und er hat nicht für Gott gearbeitet, weil er sich verdienen musste von ihm. Er war völlig sicher, er war völlig geborgen in Jesus und dem, was er für ihn getan hat. Er hat alles für uns verdient. Aber er wollte Jesus dienen, weil er verliebt war in Jesus. Und weil er so dankbar war für das, was er für ihn getan hat. Und so ist die Gnade Gottes eine Motivation für uns. Wenn wir über die Liebe Gottes und seine Güte in unserem Leben nachdenken, den ganzen Segen, den er uns schenkt, wie gnädig, wie gütig er ist, all das, was er für uns getan hat, dass er sein Leben, dass er alles für uns gegeben hat. Ich meine, was sollte man anders tun, als zu sagen, Jesus, ich will für dich leben. Ich will fruchtbar sein für dich. Vers 11. Ob nun ich oder jene, so jedenfalls predigen wir und so seid ihr zum Glauben gekommen. Alle Apostel haben gepredigt, dieses Evangelium, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass er begraben ist und dass er auferstanden ist. Paulus hat ihnen hier bewiesen, dass Jesus auferstanden ist. Er hat einen Zeugen nach dem anderen in den Zeugenstand gerufen. Und er sagt, hey, die Tatsache ist klar bezeugt. Jesus lebt. Vers 12. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Jetzt sagt Paulus, ich möchte, dass ihr über die Konsequenzen nachdenkt, wenn ihr sagt, dass es keine Auferstehung gibt. Und die erste Konsequenz ist, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist es logisch, dann ist auch Jesus nicht auferstanden. Vers 14, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos, aber auch euer Glaube. Dann ist es einfach heiße Luft. Ist es leer, was wir hier glauben. Auferstehung ist Fundament unseres Glaubens. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann machen wir uns schlicht und einfach nur was vor. Vers 15, wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Man macht ihr uns alle zu Lügnern, die Apostel und Jesus und die Propheten. Vers 17, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Ohne den Tod und die Auferstehung Jesu für uns gibt es keine Vergebung. Gibt es keine Beziehung mit Gott. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist Jesus auch nicht der, der behauptet hat zu sein. Dann ist er nicht Gott. Und dann war er selbst unter der Macht des Todes und wurde vom Tod besiegt. Und dann haben wir keine Hoffnung, weil dann ist er auch nicht fähig, uns zu retten. Vers 18, also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Ohne Jesus sind die verloren, die schon verstorben sind im Glauben auf ihn. Wenn wir allein in diesem Leben, Vers 19, auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Die Irrlehrer, die wollten sich's richten. Die wollten Vergebung von Gott, die wollten seine Gnade, die wollten gerettet sein, die wollten Beziehung mit Gott haben, aber gleichzeitig wollten sie so leben, als gäbe es keine Ewigkeit. Lasst uns essen, lasst uns trinken, lasst uns die Sau rauslassen, denn morgen sterben wir und dann ist eh alles egal. Das war ihr Motto. Die wollten ihren sündigen Lebensstil damit rechtfertigen. Sagen, es ist egal, was wir in unserem Leib tun. Deswegen wollten sie an die Auferstehung glauben. Aber Paulus sagt ihnen, es geht nicht beides. Entweder es gibt keine Auferstehung, okay, dann lebt wie die Tiere, dann lass die Sau raus, dann ist alles egal, aber dann bist du eine tote Sau. Denn wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist auch Jesus nicht auferstanden, dann gibt es keine Vergebung, dann gibt es keine Beziehung mit Gott, dann bist du tot in deinen Sünden. Und dann ist das, was du hier hast in dieser Welt, dann ist es alles, was du hast. Und dann ist letztendlich alles sinnlos. Wie gesagt, Vers 19, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen, dann haben wir uns was vorgemacht. Dann haben wir keine Antwort auf den Tod. Dann sind auch diese ganzen Verfolgungen, die ganzen Schwierigkeiten, die wir um Jesu Willen auf uns nehmen, umsonst. Und dann sind wir die größten Loser, sagt der Paulus hier. Das ist die eine Möglichkeit. Oder es gibt Vergebung. Es gibt Beziehung mit Gott, aber dann gibt es nur, wenn Jesus auferstanden ist. Aber dann, wenn Jesus auferstanden ist, dann werdet auch ihr auferstehen. Und dann, wie du jetzt in deinem Leib lebst hier, dann wird es auch Auswirkungen auf die Ewigkeit haben. Und wenn das die Realität ist, dann ist es besser, wir leben mit einer ewigen Perspektive. Weil sonst sind wir weltfremd, wenn es die Ewigkeit gibt und wir leben, als gäbe sie nicht, als würden wir sie ignorieren. Vers 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Er ist auferweckt, der Erstling. Spricht von der Ernte. Erstlinge waren die ersten Gaben von der Ernte. Und die wurden dem Herrn im Tempel dargebracht. Und diese Erstlinge, die haben die ganze Ernte repräsentiert. Interessant auch, dieses Erntedankfest im Frühjahr, das war am Tag nach dem Sabbat, nach dem Passa. Das ist genau der Tag, an dem Jesus von den Toten auferstanden ist. Bildperfekt erfüllt. Jesus ist unser Erstling, er ist unser Repräsentant. Und weil er auferstanden ist, werden auch wir auferstehen in ihm. Vers 21, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle starben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Selbe Gedanke wie im Römerbrief im Kapitel 5. Jesus als der Repräsentant von uns allen, die wir an ihn glauben. So wie Adam die ganze Menschheit repräsentiert hat. Er war der Beste, den die Menschheit zu bieten hatte. Das ist wie bei Olympia. Die besten Sportler schicken wir zu Olympia, um unser Land zu vertreten. Und die repräsentieren uns. Und wir alle, in einem gewissen Sinn, wir gewinnen oder wir verlieren mit ihnen. Das heißt, Deutschland hat so viele Medaillen bekommen. Die USA hat so viele Medaillen bekommen. Oder die haben eben nichts gerissen. Wir sind repräsentiert in diesen Sportlern, in den besten von denen, die wir zu bieten haben, die uns repräsentieren. Und so in Adam haben wir alle verloren. In ihm sind wir alle gestorben, weil durch seine Sünde der geistliche und auch der physische Tod in die Welt gekommen ist. Na, physische Tod ist uns klar, geistliche Tod ist nichts anderes als die Trennung von Gott. Na, wir alle Menschen sterben, weil wir Nachkommen von Adam sind. Aber alle, die in Christus sind, die sich mit ihm identifizieren, die ihn für sich in den Ring geschickt haben, die werden lebendig gemacht mit ihm. Weil er auferstanden ist, so werden auch wir auferstehen. Und Auferstehung, von der Paulus hier spricht, ist Auferstehung zu ewigem Leben in Beziehung mit Gott. Für uns, die wir Jesus angenommen haben, wir haben jetzt schon ewiges Leben. Es beginnt schon hier, ist auch eine Lebensqualität. Und Auferstehung, von der Paulus hier spricht, ist dann nur eine Weiterführung dieses Lebens hier mit Jesus in Perfektion. Mit einem neuen, mit einem perfekten Leib, in einer perfekten Beziehung mit Gott, in einer perfekten Umwelt. Die Jesus ablehnen, die werden auch auferstehen. Ich meine, wir werden alle ewig leben. Die Frage ist nur, wo und wie. Die ohne Jesus leben jetzt hier, auch für die wird die Ewigkeit eine Weiterführung dieses Lebens sein. Halt in absoluter Trennung von Gott dann, in absoluter Finsternis, in absoluter Einsamkeit. Das, was hier auf der Erde unvollkommen begonnen hat, wird in der Ewigkeit in Perfektion vollendet sein. So oder so, je nachdem. Jesus hat in Johannes 5 davon gesprochen, er hat gesagt, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerechts. Also beides, entweder so oder so. Aber wenn der Paulus hier von Auferstehung spricht, dann spricht er zu Christen. Dann spricht er von diesem Leben in Herrlichkeit, in perfekter Beziehung mit Jesus. Vers 23, jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, sodann wir, welche Christus gehören, bei seiner Ankunft. Also wir werden auferstehen, wenn Jesus wiederkommt. Wir wissen, wenn wir sterben, wird unsere Geistseele bei Jesus sein. Paulus hatte ganz sicher diese Erwartung im Philipperbrief im Kapitel 1, wo er sagt, wenn ich abscheide, dann bin ich bei Christus. Aber wenn Jesus wiederkommt, wird auch unser Leib auferweckt werden und verwandelt werden und wir werden einen neuen Leib erhalten für die Ewigkeit. Und wir wissen nicht genau, wie es genau sein wird, ob wir eine gewisse Zeit ohne Leib verbringen werden oder ob wir den gleich erhalten werden, nachdem wir gestorben sind. Ich meine, wenn wir in der Ewigkeit sind, dann sind wir auch außerhalb der Zeit und uns ist das irgendwie sowieso schwer, uns das vorzustellen, wie das sein wird, weil wir gewohnt sind, in unseren vier Dimensionen zu denken, die wir hier haben. Aber auf jeden Fall, unser Leib wird auferweckt werden, wenn Jesus wiederkommt. Jeder nach seiner Ordnung, der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören, bei seiner Ankunft. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass er ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen wird oder ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Also der Sohn wird dem Vater gleich sein als Gott, aber ihm untergeordnet sein als Sohn. Und wie wunderbar das sein wird, wenn Gott der Einzige sein wird, der herrscht. Der Einzige, der sein Reich aufrichtet. Keine rot-grüne Regierung mehr. Keine Sünde. Kein Satan. Kein Tod. Nur Gott und seine Herrlichkeit. Und seine Friede, seine Freude, seine Liebe allgegenwärtig. Es wird wunderbar sein. Das wird der Traum unseres Herzens sein. Dann wird dieses tiefste Sehnen in unserem Herzen erfüllt sein. Zum Abschluss gibt der Paulus hier noch einige weitere Argumente für die Auferstehung. Er sagt im Vers 29, was werden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen? Wenn überhaupt Tote nicht auferweckt werden, warum lassen sie sich für sie taufen? Oder anstelle der Toten taufen lassen? Das ist eine andere Übersetzungsmöglichkeit. Das ist eine schwierige Stelle hier. Auch die einzige Stelle in der ganzen Bibel, die davon spricht, sich für Tote oder anstelle der Toten taufen zu lassen. Das heißt, zeigt uns schon, wir dürfen nicht allzu viel hineininterpretieren. Auf keinen Fall irgendeine Lehre aufstellen auf einen einzelnen Vers, der schwer verständlich ist. Es gibt viele verschiedene Auslegungen, wie dieser Vers zu verstehen ist. Eine Auslegung ist, dass es eine heidnische Praxis war und dass sich hier wirklich Leute in Korinth für verstorbene Verwandte taufen haben lassen und gedacht haben, dass wir denen irgendwie weiterhelfen in der Ewigkeit. Würde uns nicht wundern, ich meine, die Gemeinde in Korinth war ein Chaos, würde uns nicht wundern, wenn die so seltsame Praktiken praktiziert hätten. Aber wie auch immer, von der Bibel her ist es völlig klar. Im Hebräerbrief heißt es, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und dann kommt das Gericht. Die Bibel ist ganz klar, dass das, wo und wie wir die Ewigkeit verbringen werden, dass es hier in diesem Leben entschieden wird. Und dass es eine persönliche Entscheidung ist, von jedem persönlich. Nach dem Tod kann da nichts mehr geändert werden. Nicht indem wir für Verstorbene beten oder irgendeine Messe lesen lassen oder uns taufen lassen für sie oder sonst irgendwelche Rituale durchmachen. Da können wir nichts mehr verändern. Und selbst wenn das so gemeint wäre, wenn manche in Korinth diese unbiblische Taufpraxis praktiziert hätten, der Paulus heißt es hier nicht unbedingt gut. Er spricht von ihnen und sie. Warum lassen sie sich denn für sie taufen? Das ist nicht eine Praxis, die er unbedingt hier gut heißt und die üblich ist in den Gemeinden Gottes. Zweite Möglichkeit wäre, dass sich hier Leute für verstorbene Gläubige taufen haben lassen, die selbst noch nicht getauft waren. Die haben sich bekehrt und dann wurden sie, weiß nicht, für ihren Glauben umgebracht, was immer, konnten dieses Zeugnis der Taufe nicht mehr ablegen. Und manche legen das so aus, dass sich halt andere Christen anstelle von ihnen dieses Zeichen der Taufe, dieses gestorben, begraben, auferstanden zu neuem Leben, dieses Zeugnis vor der Welt für Christus, dass sie das für die Verstorbenen, die noch nicht getauft waren, abgelegt haben. Dritte Auslegung wäre, dass hier Märtyrer gemeint sind, die Toten, und Neugläubige, die sich taufen lassen und gleichsam für die in die Bresche springen. Irgendeiner wird für Christus umgebracht, ein anderer bekehrt sich deswegen und lässt sich taufen. Also anstelle dieser Verstorbenen springt er in die Bresche, dass es so gemeint ist, dass hier eine ganz normale Taufe von neuen Gläubigen gemeint ist. Wie auch immer. Im Vers 30 heißt es weiter, warum sind auch wir jede Stunde in Gefahr? Täglich sterbe ich, so wahr ihr mein Ruhm seid, Brüder, den ich in Christus Jesus, unserem Herrn, habe. Spricht hier von der Lebensgefahr, der ständig ausgesetzt war, weil er das Evangelium verkündigt hat, der Paulus. Vers 32, wenn ich nur nach Menschenweise mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus, was nützt es mir? Wahrscheinlich ein Bild hier für die Menschen, die ihn verfolgt haben. Wir wissen, es gab in Ephesus einen Riesentumult, weil der Paulus so erfolgreich war bei der Verkündigung des Evangeliums. Frage, die der Paulus hier stellt, ist, wenn es keine Auferstehung gibt, wenn es keine Belohnung im Himmel gibt für das, was wir hier tun, warum tue ich mir das Ganze an? Warum lasse ich mich verfolgen? Warum lebe ich in ständiger Lebensgefahr? Wenn Tote nicht auferweckt werden, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Das war das Motto dieser epikurischen Lehrer. Wenn das hier und jetzt alles ist, dann lass uns unser Leben genießen, so gut es halt geht. Lass uns die Sau rauslassen, lass uns die wenigen Freuden genießen, die es hier gibt. Und dann sterben wir und alles ist vorbei. und alles ist egal und alles ist sinnlos. Lass uns für einen Augenblick leben. Lass uns die Zukunft verdrängen. Denn wenn wir ein bisschen nachdenken, dann werden wir von dieser Sinnlosigkeit und der Verzweiflung übermannt. So wie Nietzsche und diejenigen Philosophen, die das wirklich zu Ende gedacht haben. Selbstmord und Verzweiflung und Drogen, das ist das Ende von denen, die wirklich nachdenken mit ihrer gottlosen Philosophie. Wir Menschen, wir brauchen einen Sinn zu leben. Wir Menschen, wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Und wenn es keine Auferstehung gibt, dann werden wir wirklich die elendsten und die miserablensten Geschöpfe, die es überhaupt gibt in diesem Universum. Weil dann unsere tiefsten Wünsche, diese Träume, die in uns reingelegt sind, nie erfüllt werden können. Diese Sehnsucht nach Sinn und nach Freiheit und nach Schönheit und nach einer perfekten Welt, nach einer perfekten Liebe, nach einer perfekten Beziehung, perfekt zu sein wie Jesus, all diese Sehnen unseres Herzens, was in uns ist, das würde nie erfüllt werden. Dann wären wir hier mit all unserem Verlangen, all unseren Idealen irgendwie hineingekotzt in ein kaltes, in ein leeres, in ein sinnloses Universum, wären sogar entfremdet von uns selbst und diesen Impulsen, die in uns drin sind, diese Träume. Wir wären die falschen Wesen am falschen Ort, im falschen Film. Und das ist die Verzweiflung derjenigen Denker, die Gott ausklammern aus ihrer Realität. Aber Gott sei Dank, wir leben in Gottes Universum und es gibt einen Gott, der uns liebt. Und wir können gerettet werden in Jesus Christus und in Beziehung mit ihm leben. Und wir werden auferstehen. Und wir werden all diese Dinge erfahren, nach denen unser Herz sich sehnt. Irrt euch nicht, Vers 33, böser Verkehr verdirbt gute Sitten. Große Lektion hier ist, wie wir denken, so werden wir auch leben. Das ist nicht nur irgendwie eine abgefahrene, abstrakte, theologische Diskussion hier, sondern was wir glauben, ist wichtig. Das wird sich auswirken in unserem Leben. Deswegen sind Irrlehren so gefährlich. Deswegen ist es wichtig, dass wir regelmäßig zusammenkommen und Gottes Wort studieren, dass wir die Wahrheit kennen. Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit kennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Auch frei machen, so zu leben, wofür ihr geschaffen seid. Irrt euch nicht, böser Verkehr verdirbt gute Sitten. Ich glaube, das sagt uns auch, wir sollten gut auswählen, mit wem wir rumhängen. Es ist wichtig, dass wir wirklich gute christliche Freunde haben. Dass die Clique, die mich prägt, Leute sind, die Jesus lieb haben. Ist okay und es ist wichtig, auch Beziehungen mit Nichtchristen zu haben. Solange ich der bin, der die anderen positiv beeinflusst, dann ist es okay. Aber wenn ich merke, dass meine weltlichen Freunde mich runterziehen und mich negativ beeinflussen, dass ich mich da zu Kompromissen hinreißen lasse, dann muss ich Abstand nehmen, dann bin ich vielleicht nicht stark genug für diese Freundschaft. Vers 34, zum Abschluss heute, sagt Paulus weiter, werdet rechtschaffen, nüchtern und sündigt nicht, denn manche sind in Unwissenheit über Gott, zur Beschämung, sage ich es euch. Lebt mit einer ewigen Perspektive, lebt ein Leben, das Gott gefällt und lasst euch nicht von denen beeinflussen, die eine falsche Theologie haben, eine falsche Weltanschauung und die deswegen auch falsch leben. Nächste Woche wollen wir uns anschauen, wie unser Auferstehungsleib aussehen wird. Wie wird das sein? Wird mein Auferstehungsleib meinem jetzigen Leib ähnlich sein? Werden wir einander erkennen können in der Ewigkeit? Wird Markus aussehen wie Elvis? Antwort auf diese und andere Fragen nächste Woche. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns lieb hast. Wir danken dir, dass du lebst, Herr. Wir sind begeistert, dass wir einem lebendigen Gott dienen dürfen. Wir danken dir, Herr, dass es Wahrheit ist, dass wir nicht sinnlos in dieser Welt rumvegetieren müssen, ohne Perspektive, ohne Hoffnung, sondern dass wir wissen können, Herr, was der Plan ist. Und der Plan ist, dass Gott alles zusammenfassen wird am Ende der Zeit in Christus Jesus, wie es im Epheserbrief heißt. Du bist der Plan, Jesus, mit dir in Beziehung zu leben und fruchtbar zu sein für dich, dich zu ehren mit unserem Leben. Und ich danke dir, Herr, dass nichts umsonst ist in dieser Welt, was wir für dich tun. Dass es Belohnung gibt in der Ewigkeit. Und ich danke dir, Herr, dass es den Himmel gibt. Dass wir eines Tages in perfekter Beziehung mit dir sein werden. An einem perfekten Ort. Selbst perfekt und verherrlicht. Ich danke dir für diese wunderbare Hoffnung, die wir haben. Danke, Jesus, für all das, was du für uns getan hast. Amen.